Willkommen zum Küstentalk, dem Podcast der IG Metall Küste.
Heute leicht veränderte Rollen. Daniel ist nicht der Host, sondern der Gast in diesem Podcast. Ich, Dominik, darf ihn befragen. Ich bin der Pressesprecher bei der IG Metall Küste. Daniel, kaum eine Branche in Deutschland steht momentan so sehr im Aufschwung, aber auch im Umbruch und im Fokus wie die Rüstungsbranche. Es ist gerade mal ein paar Tage her, da hat Rheinmetall bekannt gegeben, dass sie die Marinesparte von Lürssen übernimmt. Und auch wir in der IG Metall wurden gefragt, das zu beurteilen. Wie ist denn deine Einschätzung dazu?
Hey, es ist ja so, dass das aus der Rheinmetall-Logik Sinn macht. Rheinmetall ist ein Rüstungskonzern und will sich ganz breit aufstellen, will größer werden und hatten bisher in dem Bereich Maritim, also Marineschiffbau, keine Kapazitäten, kein Geschäft, kauft jetzt Lürssen, die das abgeben wollten. Aus deren beiden Sicht macht das Sinn. Was wir natürlich fragen, ist die Perspektive für die Standorte. Wir haben 5 Standorte in Norddeutschland, die davon betroffen sind. Da gibt es an die 2000 Beschäftigte und die wollen natürlich wissen, wenn jetzt auch die Arbeitsplätze zurzeit sicher sind, was heißt das eigentlich für die Zukunft, wenn wir nicht mehr Teil eines Familienkonzerns aus Bremen ist, der 175 Jahre alt ist, sondern Teil eines Rüstungskonzerns, wo die Spitze in Düsseldorf weit weg sitzt und wo das Cash vielleicht manchmal wichtiger ist als in einem Familienunternehmen.
Diese Rüstungsunternehmen profitieren vom Angriffskrieg Russland auf die Ukraine. Wenn man sich mal die Kurse dieser Unternehmen anschaut, die haben sich seit Kriegsbeginn 2022 vervielfacht. Rheinmetall, das ist 20 Mal so viel wert wie damals. Enorme wirtschaftliche Vorteile. Wenn man hingegen die Beschäftigten in vielen Branchen hier anschaut, die haben die Kriegsfolgen ganz anders zu spüren bekommen, nämlich steigende Inflation, steigende Energiepreise, Unsicherheit in vielen Bereichen, eigentlich nicht fair.
Nein, das ist nicht fair und ich glaube, da müssen wir als Gesellschaft, als Staat auch drauf reagieren. Und wir haben ja auch zum Beispiel den Aktienkurs bei ThyssenKrupp, wie der gestiegen ist, seitdem klar ist, dass der Marinebereich an die Börse gehen soll. Wir sehen den ganzen Bereich der Rüstung. Wir haben ja im Norden viel auch Rüstung, manchmal klein, nicht diese großen Player, aber auch da ist es im Moment so, dass das absolut durch die Decke geht. Und was wir uns doch beantworten müssen, ist, wenn jemand von so einer Krise und von so einem Unglück, ich weiß nicht, was es schlimmer gibt als Krieg auf der Welt, wer davon profitiert, dann kann doch dieser Profit nicht nur dem Unternehmer, dem Aktionär, dem Großkapital zugutekommen, sondern dann muss ein Teil auch an die Gesellschaft zurückgegeben werden. Das finde ich nur fair, weil im großen Teil sind wir die, die auch das bezahlen. Auch wenn ich jetzt gerade auf diese Frage Sondervermögen in Berlin gucke, was in Zukunft noch mehr ausgegeben werden soll. Kriegsgewinne, Krisengewinne sind nicht nur für den Aktionär und den Unternehmer da, sondern sie müssen auch an die Gesellschaft zurückgegeben werden.
Dass da was an die Gesellschaft zurückgegeben wird, du hast da eine Idee. Welche Idee hast du denn, welchen Vorschlag? Du bist ja in die Öffentlichkeit gegangen mit einem Wort, was vielleicht viele gar nicht gehört haben vorher, Übergewinnsteuer. Kannst du das mal kurz erklären?
Ja, das ist ja, die Begrifflichkeiten sind ja manchmal schwierig. Übergewinnsteuer, ich habe ja früher immer gedacht, Gewinnwarnung heißt, die Unternehmen sagen, sie verdienen so viel. In Wirklichkeit kündigen sie damit ja weniger Gewinn an. Was meinen wir mit Übergewinnsteuer? Das ist ein Begriff, der in der Politik für Bereiche da ist, wo man sagt, da ist der Gewinn der Unternehmen durch eine Krise, durch ein Naturereignis, durch alles, aber nicht durch wirtschaftliches Handeln so enorm gestiegen, dass wir sagen müssen, davon, dieser Anteil, der über das normale Maß hinausgeht, dass der entsprechend anders besteuert wird. Kurzum, wenn man in den letzten 5 Jahren, immer, ich sage erst mal, 10 Millionen, 100 Millionen Gewinn gemacht hat und durch diesen radikalen Aufschwung, den man durch diesen Krieg jetzt hat, auf einmal der Gewinn auf 150, 200, 300 Millionen steigt, der Börsenwert steigt, Also das, was über das normale Maß hinausgeht, davon kann man 20% ganz normal versteuern. Alles andere, davon sollte die Hälfte wieder an die Gesellschaft zurückgegeben werden. Ich meine, es kann doch nicht sein, dass wir gerade über den Sozialstaat diskutieren, über die Frage, wie finanzieren wir diesen Sozialstaat. Einsparung hier und da und an einer Stelle, wo es wirklich kein wirtschaftliches Handeln gibt, sondern weil man Glück hat in einem Bereich, zu arbeiten, zu unterwegs zu sein, der durch diese Krise gewinnt, dass man da sich dann dumm und dämlich verdient. Nein, das ist etwas, was fair wäre, auch an der Gesellschaft was zurückzugeben.
Zumal ja auch die Aufträge vor allen Dingen dann aufgrund von staatlicher Nachfrage vorhanden sind. Das sind letztendlich Steuergelder. Aber was würdest du sagen, wenn man also jetzt sagt, Übergewinnsteuer, 20%, alles, was über 20% des durchschnittlichen Gewinns hinweggeht, wird extra besteuert. Du sagst die Hälfte. Was sollte mit diesem zusätzlichen Geld denn dann geschehen? Ist ja schön, dass sich der Staat dann freut, wenn zusätzliche Millionen oder Milliarden in die Staatskassen kommen. Aber du hast wahrscheinlich auch dir schon Gedanken gemacht, wie das dann wirklich dann zum Gemeinwohl in die Gesellschaft zurückfließen kann.
Ja, das eine ist eben ganz normal. Mehr Steuereinnahmen heißt mehr Möglichkeiten für den Staat, gerade auch Infrastruktur zu investieren, in Schulen, in die Bildung, dass der Staat einfach handlungsfähig ist. Wir diskutieren ja gerade die großen Löcher, die da sind. Und wenn man da zum Beispiel auch weniger Schulden machen würde, weil man einfach mehr Einnahmen hat, dann würde das auch uns perspektivisch allen helfen. Also kurzum, es würde für die Gesamtausgabenlage des Staates mehr Möglichkeiten schaffen. Der zweite Punkt ist, jetzt bin ich kein Steuerrechtsexperte, ich würde es mal so sagen, wer wirklich will, dass wir eine Übergewinnsteuer machen und diese Gerechtigkeit, dann wird man Wege finden. Ich weiß nicht, vielleicht hat einer eine gute Idee, dass man statt Steuer da einen Beitrag macht oder eine Abgabe, die man auch viel zielgerichteter machen könnte für die ganze Frage, könnte man sowas einsetzen, auch gerade für die, die für Friedensaufgaben da sind, Stärkung des THWs, die ganze Frage Rotes Kreuz, wir haben die Frage von in Krankenhäusern oder ähnliches, gerade auch in die Bereiche der Kinder, also Stichwort Kindergärten, etc. Also vielleicht gibt es jemanden, der sagen kann, man muss das nicht als Steuer machen, man könnte das auch so genau als Abgabe machen, die dann zielgerichtet irgendwo hingeht. Die Ideen, ich finde, man muss da den Finger in die Wunde legen, da verdienen sich welche dumm und dämlich, die Gesellschaft bezahlt, das Geld muss zurückfließen. Ob es eine Steuer ist, eine Abgabe, einen Beitrag, nehmet, das ist eine zweite Debatte. Ich finde, wir brauchen eine gesellschaftliche Debatte, dass dieses Geld in die Gesellschaft wieder zurückfließen muss.
Und wenn man in die Geschichte schaut, es gab ja schon solche Fälle. Ich kann mich erinnern, es ist ein paar Jahre her, die Energiekrise halt auch zu Beginn des Ukraine-Kriegs, als die Energiepreise durch die Decke gegangen sind. Erdöl, Erdgasfirmen, auch da sich, wie du so schön sagst, dumm und dämlich verdient haben. Aber es gab ja auch schon Weltkriege. Welche Erfahrungen gab es denn da aus deiner Sicht mit solch einer Steuerabgabe, wie immer man sie nennen will?
Ja, der Blick in die Geschichte zeigt einfach, dass schon auch im Ersten und im Zweiten Weltkrieg Rüstungskonzerne mehr Steuern zahlen mussten. In Amerika, in Großbritannien teilweise bis zu 90%. Also das ist schon etwas, wo es auch aus meiner Sicht ja ein Verständnis für geben müsste, weil erstens, es sind die Steuerzahler, sind wir diese Aufträge in der Regel bezahlen. Zweiter Punkt ist, die Nachfrage ist aufgrund dieser schrecklichen Kriege und dieser schrecklichen Krisen da. Das ist kein Markt, der wächst, weil einer tolle Innovationen hat. Deswegen ist es auch nicht vergleichbar mit anderen, wo du sagst, na, da hat der einfach was Besseres entwickelt oder das Alte ist eben weg und die Neuen machen jetzt das Geld, sondern hier profitiert man von den Krisen. Und der dritte Punkt ist, wir brauchen ja auch einen handlungsfähigen Staat. Und ich finde, man darf auch mit Rüstung, mit Panzern, mit Fregatten nicht mehr verdienen als das, was man vielleicht wenn man einen Porsche baut oder wenn man einen Mercedes baut oder wenn man ein Flugzeug baut. Also es muss ja auch in einem Verhältnis sein. Und die Menschen verstehen das aus meiner Sicht nicht. Ich kriege da viel Unterstützung da, wo ich das gerade zurzeit vorstelle, dass da eben ein Teil sich aus dieser gesellschaftlichen Veranstaltung stiehlt. Im Gegenteil, die sagen, das ist richtig, dass wir hier den Finger in die Wunde legen und die Debatte brauchen wir. Und historisch, das ist möglich. Und wie immer, wenn man was machen möchte, da findet man Lösungen. Wenn man was verhindern will, dann diskutiert man nur die Probleme. Was ich gerne zugebe, ist,
lass uns das nicht nur auf der deutschen, sondern auch auf der europäischen Ebene diskutieren. Das war ja bei der Energiesteuer, wo es um diese Übergewinne im Energiebereich geht, auch möglich.
Als Bezirksleiter im Bezirk Küste hier im Norden schaust du möglicherweise mit unterschiedlichem Blickwinkel auf diese veränderte Lage, denn viele Rüstungsfirmen haben ja auch hier Standorte.
Ja gut, wir haben das ja hier. Wir haben die Werften direkt vor der Tür. Der Marineschiffbau kennen wir. Wir kennen auch die gegenteilige Situation. Vor 5, 8, 10 Jahren war ja eher die Debatte, wie viel Arbeit haben wir überhaupt noch für unsere Werften. Jetzt ist das ein ganz anderer Schnitt. Wir haben aber auch Panzerbau in Flensburg oder in Kiel. Wir haben viele Zulieferer, kleinere Bereiche, die man nicht so kennt, die zum Beispiel im optischen Bereich unterwegs sind. Wir haben aber auch einen Sitzhersteller, der für die militärische Luftfahrt entsprechend Sitze herstellt. Wir haben uns Beladungssysteme, wir haben die große Elektroniksparten von Rheinmetall und Atlas Elektronik in Bremen. Also Rüstung ist schon auch ein großes Thema hier. Da spüren wir diesen Aufschwung, den ich glaube auch wenn mir das als Gewerkschafter wirklich schwerfällt und das Herz sozusagen schmerzt an der Stelle ganz doll, dass wir überhaupt so eine Diskussion brauchen, dass es eine gute, ausgerüstete Bundeswehr und Partner geben muss. Aber eins ist doch klar, selbst wenn ich das bejahe, muss es doch auch an die Gesellschaft was zurückgeben. Und deswegen ist es fair, dass die, die da dran sich jetzt gerade eine goldene Nase verdienen, dass die Hälfte davon an die Gesellschaft zurückgeben.
Ja, du hast dein Herz gerade angesprochen, denn wer sich mit Gewerkschaften beschäftigt hat, der weiß, die sind eher in der Friedensbewegung zu Hause als jetzt auf dem Schlachtfeld. Hast du da zwei Herzen momentan in deiner Brust, die schlagen?
Ja, ich bin Kriegsdienstverweigerer und war auch immer dagegen, dass Bundeswehr in die Schulen geht und dass wir dem das sozusagen herbeireden. Aber ich sage auch ganz ehrlich, das, was ich gerade in der Ukraine beobachte und das ist schon etwas, was auch mich nachdenklich macht. Und diese Gewissheit, dass man nur mit Diplomatie, nur mit Frieden, nur auch unter diesem Aspekt Frieden schaffen ohne Waffen, dass das zurzeit, ich rede nicht generell, aber zurzeit, dass das nicht so funktioniert, das ist schon etwas, was mich sehr beschäftigt. Und ich glaube auch innerhalb, wenn ich meine Kollegen und Kolleginnen, mit denen ich hier in Diskussion bin, die zum Teil auch andere Meinungen haben, die ich auch akzeptiere, ich glaube, wir streiten ja gar nicht über die Frage Krieg oder Frieden. Ich glaube, jede Gewerkschafterin, jeder Gewerkschafter ist für den Frieden und will alles dafür tun, dass es auch Frieden gibt. Und man ist auch gegen Krieg, weil wir wissen, im Krieg, das sind die Kollegen, die Kinder der Kolleginnen und Kollegen, die in diesen Krieg gehen. Das sind unsere, früher haben wir gesagt, die Arbeiterklasse, die da vorne steht. Aber was doch klar sein muss, ist, wir streiten nicht über Frieden oder Krieg, wir streiten über die Frage, was ist der richtige Weg dahin? Wie gehen wir mit so einer Bedrohung um? Was ist eigentlich, wenn jemand Schwächeres angegriffen wird? Wie gehen das? Ich bin zum Beispiel jemand, der stark auf Gerechtigkeit getrimmt ist. Das ist meine Triebfeder, warum ich Gewerkschafter geworden bin. Und Gerechtigkeit heißt auch, ich muss den Schwächeren schützen. Und wenn Schwächere angegriffen werden, dann kann ich mich nicht daneben stellen und sagen, oh, mach das mal nicht, lass das mal und nur mit Worten. Manchmal ist das endlich andersrum. Wir brauchen keine Kriegsindustriespirale, wir brauchen weiter Diplomatie. Frieden muss genauso eine Rolle spielen in der Gesamtdiskussion und wir müssen weg von diesem Schwarz-Weiß. Ich unterstelle den allermeisten, mit denen ich zu tun habe, in den Gewerkschaften oder auch außerhalb, mit denen ich rede, dass wir alle das Gemeinsame wollen, der Weg dahin. Darüber müssen wir uns besser austauschen können, als wir das vielleicht manchmal in dieser hitzigen Debatte machen. Aber wo wir, glaube ich, alle Einigkeit haben, und das ist auch das, was ich von den Kolleginnen und Kollegen zurückkriege, ist eben, es muss dann am Ende des Tages, wenn welche von diesen Krisen profitieren, dann sollen sie auch an die Gesellschaft was zurückgeben, damit dann eben auch die anderen Sachen, die auch von Gesellschaft finanziert werden müssen, Soziales, Bildung, etc., das auch besser finanziert werden kann.
Schauen wir zum Schluss noch einmal auf deine Arbeit hier im Norden in dieser Branche. Es gab vor allen Dingen zwei große Themen, die in den vergangenen Wochen das dominiert haben. Zum einen schon angesprochen, Rheinmetall übernimmt die Marinesparte von Lürssen, aber auch die Abspaltung von TKMS, der Marinesparte von ThyssenKrupp. Wie ist denn da deine Meinung? Was sind vielleicht die Forderungen auch aus Sicht eines Arbeitnehmervertreters?
Ja, einmal ist ganz klar, Rheinmetall, obwohl Rüstung, obwohl Steuerzahler ihre Aufträge finanzieren, sind die nicht ein großer Freund der Tarifverträge. Wir haben Standorte, die bis heute nicht tarifgebunden sind. Von daher muss ganz klar sein, und das ist auch unsere Anforderung an die Republik in Berlin, an die Bundesregierung, wir wollen, dass auch dieses Thema Tariftreue für Rüstungsaufträge gilt. Unsere Betriebe sind tarifgebunden, das könnte man verbessern. Das sind noch teilweise Tarifverträge aus der Insolvenzübernahme bei Lürssen. Da wäre der Anspruch, dass wir doch gleiche Tarifverträge auf allen Standorten haben. So haben wir das zum Beispiel auch bei ThyssenKrupp Marine System, den anderen großen Player im Marineschiffbau. Da gelten überall die Tarifverträge der Metallelektroindustrie. Und was natürlich nach vorne raus eine weitere Debatte ist, wenn jetzt diese Prozesse bei TKMS und bei Lürssen NVL Rheinmetall abgeschlossen sind, haben wir noch eine Diskussion, ob man in Zukunft eine deutsche gemeinsame Struktur, ein Unternehmen schafft, was dann Europa sozusagen auch gemeinsam in den Fokus nimmt. Weil eins ist klar, wir haben in diesen ganzen Krisen nur europäisch eine Chance. Und wenn wir das ernst meinen, dass Europa zusammenstehen muss, dass wir eine europäische Außen- und Sicherheitspolitik brauchen, dann brauchen wir auch Firmen, die das gemeinsam machen. Da muss der Staat dann eben auch mit rein. Das wäre eigentlich jetzt der zweite Schritt, wenn jetzt bei TKMS und bei Lürssen die Einzelübernahmen bzw. die Börsengänge abgeschlossen sind, brauchen wir eine industriepolitische Antwort. Und ich hoffe, dass wir irgendwann dann auch wieder über andere Themen reden können, nämlich wie können wir den Militärbereich runtergeben und wie können wir den zivilen Bereich wieder hochfahren. Ich glaube, das haben wir alle als großes Ziel vor Augen.
Ja, da sind wir mal gespannt, was deine Arbeit erstmal in den nächsten Wochen und Monaten, wie sich die entwickelt und vor allen Dingen die Vorschläge nach einer Übergewinnsteuer, welche Folgen das noch auslösen wird, wie diese Vorschläge aufgenommen werden. Herzlichen Dank, lieber Daniel, heute in der Rolle des Gesprächspartners, das nächste Mal dann wieder in der Rolle des Hosts. Tschüss.